Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Der schmale Gazastreifen ist dicht besiedelt. Über 2 Millionen Menschen leben in dem hermetisch abgeriegelten Küstenstreifen. Die Bevölkerung im Gazastreifen ist sehr jung. Fast jeder zweite ist ein Kind oder ein Jugendlicher unter 18 Jahren. Ihre Zukunft nach dem Krieg in ihrer weitgehend zerstörten Heimat spielt bei den Verhandlungen über eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas bislang nur eine Nebenrolle. Die Gespräche scheinen festgefahren. Julio Segador in Tel Aviv, der israelische Ministerpräsident, hat unterdessen die internationale Kritik am israelischen Vorgehen kritisiert. Was genau hat er gesagt bei seiner Rede anlässlich einer Zeremonie zum Holocaust-Gedenktag?
Genau, dieser Holocaust-Gedenktag, der ist ja heute hier. Das ist der nationale Holocaust-Gedenktag. Und in Yad Vashem, in der Holocaust-Erinnerungsstätte, hat Benjamin Netanyahu eben gesagt, dass kein noch so großer Druck, kein Beschluss eines internationalen Forums Israel davon abhalten werde, sich zu verteidigen. Das ist gemünzt auf die massive internationale Kritik an der Kriegsführung. Und er hatte gesagt, im Zusammenhang, sollte Israel gezwungen sein, alleine zu stehen, wird Israel alleine stehen. Und er hat, wie so häufig eigentlich schon in den letzten Monaten, auch seit Kriegsbeginn, immer wieder eine Analogie gezogen, auch zum Holocaust, was ja anlässlich dieses Tages von ihm auch zu erwarten war. Er hat gesagt, heute stehen wir erneut Feinden gegenüber, die auf unsere Zerstörung aussieht. Und nie wieder ist jetzt. Und Israel wird verfolgt, sagte er noch, weil wir existieren, weil wir Juden sind. Und nur so, wenn Israel eben gegen seine Feinde stehe, werde es seine völkermordenden Feinde besiegen. Das waren seine Worte.
Also klare Worte. Er scheint nicht beeindruckt von der wachsenden internationalen Kritik, auch von den Verbündeten, von den USA. Und selbst aus Deutschland gibt es ja jetzt einige Kritik. Nun mehren sich die Anzeichen, dass die angekündigte Offensive im Süden des Gazastreifens kurz bevorstehen könnte.
So ist es. Das hatte sich schon ein bisschen auch über das ganze Wochenende angedeutet. Es gab ja diese Gespräche in Kairo, die mehr als nur in einer Sackgasse stecken, würde ich sagen. Ich würde sogar schon von gescheitert sprechen. Dann gab es gestern diesen Angriff aus Rafah von der Hamas auf Kerem Shalom. Aber das ist der Grenzübergang, über den die meisten Hilfslieferungen auch kontrolliert werden. Da gab es 3 tote israelische Soldaten. Und wir haben jetzt heute Morgen die Mitteilung bekommen von der israelischen Armee, dass man damit begonnen hat, jetzt die Flüchtlinge aus der Stadt Rafah in andere Städte, und zwar nach Khan Yunis und Al-Muwasi, zu evakuieren, dort in sogenannte humanitäre Zonen. Und ich zitiere jetzt das israelische Militär. Dort gibt es, wie es da in der Mitteilung heißt, humanitäre Bereiche, in denen Feldlazarette, Zelte und größere Mengen an Wasser, Nahrungsmitteln, Medikamenten und zusätzliche Hilfsgüter lagern. Wie geht diese Evakuierung vonstatten? Die Bevölkerung wird auf Arabisch über Plakate, SMS-Nachrichten, Telefonhinweise über die Details der Evakuierung informiert. Also das sind schon handfeste Informationen, die wir heute Morgen bekommen haben, dass die Bodenoffensive in Rafah zumindest näher rückt. Wir wissen ja, bevor da militärisch in die Stadt reingehen kann, muss natürlich die große Anzahl an Flüchtlingen, die Rede ist von 1 Million Menschen, evakuiert werden.
Sie sagen es, 1 Million Menschen, das ist ja keine Kleinstadt. Wohin können denn die Menschen fliehen aus dem Süden? Denn sie wurden ja gezielt eigentlich von der israelischen Armee in diesen Süden des Gazastreifens geschleust.
Genau, da werden eben diese beiden Städte, Khan Yunis und Al-Muwasi, genannt. Das ist so ein bisschen von Rafah aus gesehen im Norden und im Nordwesten von Rafah. Aber Sie haben völlig recht, von Anfang an, und das inzwischen seit mehreren Monaten, wird die Zivilbevölkerung im Gazastreifen wie auf einem Schachbrett hin und her geschoben, immer wieder, je nachdem, wie Israel militärisch vorgehen will. Und jetzt geht's eben um Rafah. Rafah ist die letzte Bastion der Hamas. Dort werden, so hat es uns ja auch die israelische Regierung in den vergangenen Wochen immer wieder gesagt, 4 Bataillone der Hamas, komplette Bataillone, noch vermutet. Dort wird auch Yahya Sinwar vermutet, der Chef der Hamas im Gazastreifen. Und er gilt ja als Drahtzieher der Terrorattacke vom 7. Oktober.
Die Versorgungssituation für die Menschen ist ja katastrophal, eine humanitäre Katastrophe, so die Vereinten Nationen. Wie wird sich denn durch diesen Angriff, der ja jetzt möglicherweise unmittelbar bevorsteht, diese Situation, die Versorgungssituation der Menschen verändern?
Ja, das hängt davon ab, ob wirklich in diese humanitären Zonen, in die die Bevölkerung jetzt evakuiert werden soll, auch wirklich genügend Hilfsgüter ankommen. Ich gehe davon aus, dass hier einiges vorbereitet worden ist. In den vergangenen Wochen diese Vorbereitungen begannen ja schon. Aber was natürlich schwer wiegt, ist der Angriff gestern der Hamas auf Kerem Shalom. Der Grenzübergang ist inzwischen geschlossen. Das heißt, dass momentan keine Hilfsgüter oder deutlich weniger in den Gazastreifen kommen. Das heißt aber auch, und das muss man ganz klar sagen, durch diesen Angriff zeigt sich einmal mehr, dass die Hamas eben das Wohl der Zivilbevölkerung nicht am Herzen liegt, dass die Hamas in Kauf nimmt, dass die Zivilbevölkerung weiter leidet, dass weniger Hilfsgüter in den Gazastreifen kommen durch diesen Angriff.